Seit dem Abgang von Lewis Holtby habe ich mir immer gewünscht, dass mal wieder ein Deutscher bei den Spurs spielt. Und jetzt ist es der Fall und es ist Timo Werner. Was wir davon halten und von den ganzen anderen Themen, die in der letzten Woche passiert sind, denn das war eine Menge, findet ihr in der Folge raus. Viel Spaß! Das war wahrscheinlich eine der wildesten Spurs-Wochen des letzten Jahres. Und es sagt viel aus, weil bei den Spurs passiert immer viel. Timo Werner kommt zu den Spurs. Eric Dier wechselt zu den Bayern. Wir bekommen vielleicht sogar noch Geld dafür. Sessegnos Wunderheilung. Chad Spence und Reguilón sind wieder da. David, wie hast du die letzte Woche überstanden?
Puh, Felix, also ich glaube, das könnte jetzt nur noch getoppt werden, wenn morgen Tanguy Ndombele wieder durch die Tür im Hotspur Way läuft. Aber du hast schon ganz recht, das war echt eine sehr, sehr ereignisreiche Woche bei den Spurs, vor allem was Personal angeht, auf dem Transfermarkt. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die Eric Dier-Geschichte finde ich tatsächlich toppt irgendwie für mich alles, weil. Also und auch dann nochmal im Licht der Aussagen von Ange auf der Pressekonferenz, wo er ja direkt gefragt wurde, Davis jetzt verletzt oder hat irgendwie ein Problem, können es die Spurs nicht erlauben, Eric Dier abzugeben? Und seine Antwort darauf war einfach nur yes. Und dann daraus dann die Brücke zu schlagen aus einem Spieler, der von Ange Postecoglou wirklich so gar nicht gar nicht als Puzzlestück im Kader angesehen wird, der wirklich einfach nur weg soll und der dann auf einmal den Bayern noch irgendwie helfen soll. Ich weiß ja nicht, aber Thomas Tuchel scheint da was gesehen zu haben. Scheint ja Kontakt gegeben zu haben. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, ob er da in München, also falls es denn gut durchgeht, das ist noch nicht offiziell und die Bayern haben wohl auch noch so ein bisschen ein Auge offen für andere Optionen, aber ich glaube, dass bei Dier relativ konkret ist. Ich bin gespannt, ob er da auf Minuten kommt, ob er sich irgendwie beweisen kann, ob er vielleicht sogar ja irgendwie eine Rolle spielen kann in dem weiteren Saisonverlauf der Münchner, die ja jetzt auch, also es ist ja wahrlich nicht garantiert, dass die Saison des FC Bayern mit Titeln veredelt wird in der Bundesliga und in der Champions League. Von daher bin ich sehr gespannt. Aber bevor wir uns jetzt ewig in Eric Dier verlieren, von mir auch herzlich willkommen zu der Folge. Und ich bin gespannt, das alles hier auseinander zu bröseln. Vor allem natürlich die großen Neuigkeiten zu Timo Werner.
Aber wenn wir schon bei Dier sind, lass uns das Thema einfach kurz abhaken. Das war das erste Mal, glaube ich, dass ich eine Aussage von Postecoglou nicht ganz geil fand. Dieses einfach nur yes, fand ich so ein bit disrespectful. Also ja, wo ich mir so dachte, so, das kannst du aber auch besser lösen. Also das macht er sonst ein bisschen souveräner.
Ich glaube, er war in dem Moment einfach extremst angefressen nach diesem Spiel. Das war die Pressekonferenz unmittelbar nach dem Spiel gegen Burnley am Freitagabend, das ja schon auch, denke ich, ein bisschen Nerven gekostet hat, weil es jetzt kein entspanntes Weiterkommen war, sondern durchaus ein hartes Stück Arbeit. Dann gab es ja diese Frage vom Journalisten, und das kann man dann auch kritisieren, finde ich, der dann eben gefragt hat, ob Eric Dier nicht im Kader stand. Also er hat zuerst mal gefragt, warum Eric Dier nicht im Kader stand. Dann hat Ange darauf geantwortet, dass er sich gestern im Training irgendwie verletzt hätte, deshalb nicht im Kader sei. Und dann hat der Journalist nochmal so ein bisschen nachgebohrt und gefragt, ob das nicht daran liegen würde, dass Dier jetzt in Verhandlungen sei mit den Bayern. Und dann hat Postecoglou sehr genervt reagiert und gesagt, dass das eine separate Sache wäre und dass der Journalist nicht seine Integrität in Frage stellen sollte. Don't question my integrity, hat er gesagt. Und auch in einem relativ starken oder einem relativ harten Ton, sage ich mal. Und insofern glaube ich, dass das so ein bisschen der Situation geschuldet war, dass er da einfach total angefressen war, über diese Thematik zu reden. Und ihm das dann vielleicht auch so ein bisschen rausgerutscht ist. Und das,
das kann sein.
Ist natürlich auch schon
ein Mensch.
Ein sehr, sehr schweres Urteil zu Eric Dyer.
Ja, also ich meine, ist natürlich die Wahrheit, aber man hätte es ein bisschen besser verpacken können.
Also, ja, ich glaube auch, dass, sorry, noch ganz kurz einzuhaken, ich glaube auch, dass Postecoglou sicherlich auch Respekt hat vor Eric Dyer und dass er auch irgendwie, also natürlich als Mensch schätzt und auch um seine fußballerische Qualitäten dann weiß, aber auch einfach ganz klar und klar ist und nicht um den heißen Brei herumredet, wenn er eben einen Spieler hat, der für seine Vision von Fußball nicht geeignet ist. Und das ist bei Eric Dyer nun mal der Fall. Und dann muss man da auch keine Nettigkeiten irgendwie auf der Pressekonferenz dann austauschen. Also verstehst du, was ich meine? Das ist quasi, diese Härte ist jetzt nicht unbedingt eine komplette. Also das soll kein vernichtendes Urteil über Eric Dyer, den Fußballer, sein, sondern über Eric Dyer, den Spielertyp, der in dieses System nicht passt, in andere Systeme aber vielleicht passen könnte.
Ja, kann man natürlich aber trotzdem besser formulieren. Kannst du ja sagen, klar. Wir haben noch andere Spieler, es wird noch jemand kommen, wir werden den Ausfall von Ben Davis auffangen können. Das ist die gleiche Aussage, aber deutlich respektvoller formuliert. Aber kurz zu Dyer. Also ich kann den Deal zu den Bayern insofern nicht so wirklich nachvollziehen, weil ich glaube, sie hätten bessere Optionen vom Spielertyp. Also jemand, der sowohl im defensiven Mittelfeld schon gespielt hat, als auch in der Innenverteidigung, ist da ja natürlich jemand, der für die Bayern interessant wäre, oder beziehungsweise nein, dass so ein Spielertyp für die Bayern interessant ist, das verstehe ich, weil das ist genau das, was sie suchen. Aber ja. Eric Dyer hat jetzt ein halbes Jahr quasi gar keinen Fußball gespielt. Letzte Saison war er einer der schlechtesten Innenverteidiger der kompletten Premier League. So sehr ich ihn auch irgendwie mag, das muss man einfach klar so sagen. Ich finde es sehr überraschend, dass er zu den Bayern wechselt. Aber ich wünsche ihm alles Gute. Vielleicht klappt es ja. Also ich würde es ihm sogar gönnen, wenn das irgendwie klappt. Wenn er da zumindest als Kaderspieler irgendwie auf seine Einsätze kommt und vielleicht besser performt. Er ist natürlich auch in einem absoluten Loch bezüglich des Selbstbewusstseins bei den Spurs. Ich glaube, dass das bei den Bayern in einem anderen System auch ein bisschen besser laufen könnte. Bevor ich es vergesse, kurze Info. Wir haben, Max und ich haben eine Tierlist aufgenommen, ein YouTube-Video, wo wir die Spurs-Spieler der Hinrunde quasi bewertet haben. Guckt euch das gerne an, es ist in den Shownotes verlinkt, sonst keine Ahnung, ob man uns findet, wenn man bei YouTube Underlane eingibt, aber wie gesagt, ist in den Shownotes verlinkt, guckt euch das Video sehr gerne an. Wir werden hin und wieder mal jetzt auch YouTube-Videos machen, wie häufig, keine Ahnung, aber ist manchmal noch eine leicht direktere Form, als einen Podcast aufzunehmen. Wie gesagt, hat sehr viel Spaß gemacht. Gebt euch das gerne. Da haben wir natürlich auch ganz kurz über Eric Dyer gesprochen. Aber lass uns das Thema abhaken. So spannend ist es dann auch wieder nicht. Ich finde es gut, dass er den Verein wohl jetzt im Winter verlässt. Und ich finde es gut, dass Harry Kane einen guten Kumpel wieder bei sich in München hat, keine Ahnung. Hat bei den Spurs nicht mehr funktioniert. Ich wünsche ihm alles Gute, aber bin jetzt auch nicht traurig, dass er geht.
Ja, man muss ja immer bedenken, dass Eric Dyer sicherlich zu den etwas besser verdienenden Spielern im Club gezählt hat. Und darüber hinaus noch einen Spot für einen nicht-britischen Spieler blockiert hat. Also er war ja nicht homegrown oder ist nicht homegrown. Insofern ist das schon ganz gut, dass man ihn los wird. Und dann, also wir reden jetzt schon so, als wäre es schon durch. Ich hoffe mal, dass das jetzt noch durchgeht. Es kann auch noch sein, dass Eric Dyer noch bleibt. keine Ahnung. Hoffen wir mal nicht. Zumal ja jetzt, was ja noch besser wäre, ist ja jetzt sogar noch im Raum, dass es eine kleine Summe geben soll. Ich würde ihn auch ablösefrei abgeben.
Das ist das Wildeste von dem. Bis zu 5 Millionen? So, wow! Der hat ein halbes Jahr Vertrag und alle waren sich doch sicher, dass der eh ablösefrei geht. Aber ja, ziehen wir die Bayern halt noch kurz über den Tisch oder so, keine Ahnung. Mal gucken. Wir hatten auch ein FA-Cup-Spiel am vergangenen Freitag. Das haben übrigens Max und ich auch als Watch-Along gestreamt. Danke an alle, die dabei waren. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Machen wir vielleicht zur nächsten FA-Cup-Runde nochmal. So intensiv über das Spiel reden wir jetzt heute in der Form gar nicht, aber so ein paar Sachen muss man dann schon mal ansprechen. Sag mal, es war jetzt definitiv nicht die beste Leistung der Spurs in der laufenden Saison. Man muss natürlich aber auch dazu sagen, es war das erste Spiel ohne Sonny, ohne Saar, ohne Bissouma.
Aber ohne Bissouma sind wir schon gewöhnt.
Das ist richtig. Da haben wir schon trainiert. Er wollte uns nur drauf vorbereiten. Die erste Hälfte war, sagen wir mal, kontrolliert, aber ohne zwingend zu sein. Die zweite Hälfte war ein bisschen besser, aber auch nicht richtig gut. Pedro Porro hat uns dann, ich weiß gar nicht mehr in welcher Minute, ist auch irgendwie nicht so wahnsinnig wichtig, mit einem absoluten Traumtor erlöst und er arbeitet weiter daran, der beste Rechtsverteidiger der aktuellen Saison zu sein. Denn meine Fresse ist sehr gut dieses Jahr.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also von mir kannst du keine Insights erwarten, leider. Ich habe das Spiel nämlich nicht schauen können. Ich habe natürlich die Highlights geschaut und kann das insofern, was du gerade zuletzt gesagt hast, nur unterschreiben. Es war ein absolutes Traumtor. Also ich habe die Flugkurve des Balls sich anzuschauen, das ist wirklich wie ein gemalter Schuss. Ich weiß nicht, es gibt auch so ein, ich habe früher, als ich jünger war, es gibt so ein Handyspiel, wo du irgendwie so auch so durch Wischen des Bildschirms dann kannst du die Flugkurve des Balls emulieren musst. Ich habe das Spiel heißt Score und da kamen dann immer so richtig unrealistische Banger-Tore bei raus und genau so sah das aus. Vielleicht kennt der eine oder andere dieses Spiel, was ich meine. Genau so sah der Treffer von Porro aus, aber ansonsten kannst du von mir leider nicht so viele Insights zum Spiel erwarten. Ich war leider am Freitagabend verabredet und konnte es nicht schauen. Ich habe dann die meisten Infos oder die Einschätzung, wie denn die Spurs so gespielt haben, dass meine Informationen stammen alle aus dem epischen Beef, den Max anschließend mit Paul O'Keefe hat. Das fand ich ja auch total genial. Habe ich dann sehr amüsiert verfolgt.
Ihr versucht ihn zu zügeln.
Da ging es wirklich ordentlich hin und her dann noch am Freitagabend.
Aber übrigens, Max, ich habe die gelöschte Nachricht gesehen. Ich bin sehr froh, dass du die wieder gelöscht hast. Mehr sage ich dazu nicht. sie ist ausfallend geworden. Max war relativ positiv, also insofern, dass er sagt, er fand es nicht so schlecht aufgrund der Tatsache, wenn man sich überlegt, wie die letzten FA Cup Jahre so verlaufen sind und dass man jetzt halt so viele Ausfälle hatte, zum einen durch Verletzungen als auch durch die Abstellung zu den Asia- bzw. Afrika Cups. Das kann ich auch weiterhin nachvollziehen, was er damals gesagt hat, oder was er halt, ich habe ja ausführlich mit ihm darüber gesprochen. Wir haben ja, wie gesagt, das Spiel zusammen auf Twitch geguckt. War trotzdem nicht gut, aber ich kann verstehen, dass man sagt, hey, im Notfall, wir sind einfach weitergekommen, scheiß drauf. Aber im Endeffekt, ich habe auch während des Watchalongs schon gesagt, ich habe nicht so wahnsinnig viel zum Spiel zu sagen. Gut war es nicht. Die relevantesten Sachen oder die erwähnenswertesten waren Mickey van de Ven war wieder auf der Bank. was sehr, sehr wichtig ist, weil Ben Davis ja jetzt ausfällt. Mehrere Wochen hat sich...
Mehrere Wochen? Ist das fest?
Nee, aber Hamstring Injury, also genau das, was Vandeveen gerade hatte.
Es gibt ja diese verschiedenen also Grade One und diese verschiedenen schweren des Risses.
Ja,
oder sagt man das im Deutschen? Keine Ahnung. Ich finde das ja immer so schwierig. Ich bin den ganzen Tag sozialisiert mit englischen Fußballvokabeln, das dann auf einmal ins Deutsche zu übersetzen. Das ist gar nicht so leicht.
Also ich habe nicht gelesen, wie lang es jetzt ist, aber gehen wir einfach mal davon aus, wäre ein paar Wochen. Ist auf jeden Fall eine Hamstring-Injury. Wird zumindest dadurch aufgefangen, dass eben Van de Ven jetzt wieder zurück ist. Wäre er nicht zurück, wäre das eine absolute Katastrophe, weil wen lässt er dann spielen? Aber ja, also Van de Ven wird gegen United höchstwahrscheinlich starten und das ist auch was sehr, sehr Schönes. Zudem, wie gesagt, Wunderheilung von Ryan Sessegnon. Max und ich sprechen in unserer Tierlist noch darüber, dass wir keine Ahnung haben, ob der dieses Jahr noch irgendeine Minute sieht, weil keiner weiß, wann der jemals wieder fit ist. Und ich mache noch den Witz darüber, dass Bentancourt zwei Verletzungen, unter anderem einen Kreuzbandriss hatte in der Zeit, in der und ist zweimal zurückgekommen ist, während Ryan Sessegnon mit einer vergleichsweise kleinen Verletzung, wie ich zumindest am Anfang den Anschein hatte, einfach ein Jahr ausgefallen ist. Aber er stand im Kader und wurde sowohl, wurde eingewechselt, hatte eine Chance, die er nicht genutzt hat. Sonst kein langer und ausführlicher Auftritt. Keine Ahnung, gibt nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Es gibt jetzt Leute, die ihm jetzt schon wieder die Qualität aufgrund dieser paar Minuten absprechen. Das finde ich unnötig. So, das, wie gesagt, er hat ein Jahr kein Fußball gespielt. Gib ihm doch mal ein paar Minuten. Also ich verstehe, dass wir alle unsere Meinung zu Sessegnon haben, aber gebt ihm doch mal ein paar Minuten. Zudem, Dane Scarlett wurde eingewechselt, dessen Leihe beendet wurde. Auch der hatte eine große Chance. Er hat einfach weit am Tor vorbeigeschossen. Wurde dann aber irgendwie zur Ecke abgefälscht und war dann dadurch tatsächlich gefährlicher. Ja, also wie gesagt, gibt nicht so viel zu sagen. Ich glaube, die relevantesten Sachen sind wirklich Scarlett, Sessegnon wurden eingewechselt, Porro, Traumtor und Van de Ven auf der Bank. Sonst ein Spiel, wo man das mal wirklich einfach zusammenfassen kann mit wir sind weiter. Das ist das Wichtigste.
Ja. Ja.
Scarlett ist nicht der einzige Spieler, dessen Leihe beendet wurde. Bei Scarlett war es ja die Intention der Spurs.
Genau.
Es wurden allerdings auch zwei Leihen beendet, die wir nicht beenden wollten. Und zwar von Chad Spence und Sergio Reguilón. Bei Sergio Reguilón verstehe ich es irgendwie nicht so richtig. Jetzt Man United wieder nach einem Linksverteidiger sucht, nach einem Backup. Und denken wir, dann behaltet doch einfach Reguilón. Der war doch nicht so schlecht. Er hat jetzt in den letzten Wochen quasi gar nicht mehr gespielt, aber zum Anfang der Saison waren die United-Fans ja wirklich angetan, wo ich mir dachte, why? Aber mal gucken, was mit ihm passiert. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass er in den Kader integriert wird, obwohl ich es ihm zumindest in einem gewissen Rahmen zutrauen würde. Vor allem jetzt, wo Davis ausfällt. Mal gucken, vielleicht gibt es ja eine Redemption. Es wird aber definitiv keine Chad Spence Redemption geben. Und Farke, der Leeds-Trainer, war wirklich ein sehr klares Urteil gefällt. Dass die Aussagen von Neil Warnock, dem ehemaligen Middlesbrough-Trainer, sehr unterstrichen haben zu Chad Spence. Also ich habe das Zitat jetzt gerade nicht vor mir, was Farke gesagt hat, aber er sagt was in der Form von es ist Talent und Leistung ist wichtig, aber irgendwie Attitüde ist auch ein wichtiger Faktor beim Bewerten von Spielern. Und das sagt halt alles über Chad Spence aus, was man wissen muss. Das sagt aus, warum Postecoglou ihm keinerlei Chance geben wird. Denn Postecoglou gibt es auch ein sehr großes Zitat finde, das ich auch wunderschön finde tatsächlich, wo er sagt, er wird sich immer für einen Spieler entscheiden, der vielleicht qualitativ ein bisschen schlechter ist, aber eben jemand ist, der einen guten Charakter hat, der coachable ist, weil er sagt, ein schlechter Charakter im Dressing Room kann die Dynamik komplett verändern. Und genau das ist der Grund, warum die Spurs jetzt alles versuchen werden, um Chad Spence wieder loszuwerden. Bisschen traurig, dass er wirklich so unzugänglich ist irgendwie für Coaching, für gute Ratschläge, weil technisch glaube ich, dass in ihm schon ein interessanter Spieler steckt. Aber ja, seine Zeit bei den Spurs wird vorbei sein. Und das dann auch einfach zu Recht. Punkt.
Ja, ich kann mich noch an die Hoffnung erinnern, die mit seinem Wechsel vor anderthalb Jahren verbunden war. Ich war ja auch total begeistert, hat ja auch eine super Championship-Saison gespielt bei Forest. Damals natürlich als designierter Wingback der Zukunft verpflichtet für Antonio Conte, der perfekte Wingback-Trainer für Jed Spence, der ihn ja entwickeln soll und echt ein Match made in heaven. Und dann ein paar Tage später, wo war dann die Euphorie quasi schon wieder vorbei, als Jed Spence als Club-Signing abgestempelt wurde von Antonio Conte. Und auch das war ja auch ein ewiges Hin und Her zwischen Daniel Levy und dem Forest, der Forest Entourage da, wo er ja persönlich dann verhandelt hat. Daniel Levy, zumindest so die Berichte. Ja, und jetzt steht man hier da und fragt sich, was ist da passiert? Also, ich meine, gut, du hast es natürlich gerade schon sehr gut erläutert, was passiert ist. Und das scheint jetzt auch, glaube ich, klar zu sein, dass Jed Spence irgendwie kein so einfacher Typ ist und irgendwie sich auch selbst Steine in den Weg legt. Und wenn das ist jetzt auch einfach ein wiederkehrendes Muster bei verschiedenen Trainern, auch würde ich sagen, auch von ihrer Art und von ihrem Ansatz her verschiedene Trainer, und dann muss man irgendwann auch mal auf den Spieler schauen. Und ja, es ist schade. Ob jetzt Daniel Farke das in der Deutlichkeit hätte sagen müssen, weiß ich nicht. Es gab ja auch durchaus Diskussionen, dass die Spurs sicherlich nicht gerne gesehen haben, weil das ja jetzt schon, der Spieler jetzt da schon nochmals öffentlich gebrandmarkt wurde. Und das, ich weiß nicht, ob die Leeds-Verantwortlichen da so happy mit sind, weil sie ja gerade Joe Roden auch haben von den Spurs per Laie, der sehr gut spielt, den sie vielleicht sogar gerne behalten würden. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es da jetzt eine entsprechende Klausel gibt, dass man ihn auch zurückholen könnte. Werden die Spurs sowieso oder so nicht machen. Also das ist jetzt auch nur irgendwie so total wilde Gedankenspielerei auf Twitter, mit der man jetzt keine Zeit verschwenden muss. Aber ich habe es trotzdem gelesen, dass er jetzt auch vielleicht von Farke, ich meine, er hat sich ja schon versucht, einigermaßen diplomatisch auszudrücken, und ist ja auch sein gutes Recht, auch, sage ich mal, seine Meinung öffentlich kundzutun, und wenn er dann danach gefragt wird, also alles gut. Nichtsdestotrotz, für Jed Spence weitere, ja, öffentliche Kritik und seine Aktien sind auf einem dramatischen Tiefpunkt, sag ich mal. Ich weiß nicht, wie das jetzt für ihn weitergehen soll. Ich schau mal gerade kurz nach, wie lange er bei den Spurs noch Vertrag hat.
Naja, ewig.
Ich fürchte noch eine lange Zeit. Eben
3,5 Jahre.
Noch bis 2027, also ja.
Und ich habe das böse, böse Gefühl, dass das eine Kaderleiche für die nächsten Jahre ist. Dass man jetzt nicht fest abgeben kann. Ich verstehe auch diese Regeln manchmal. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man ihn überhaupt noch ausleihen könnte für den Rest der Saison. Auf jeden Fall, keine Ahnung, hoffentlich gibt man ihn komplett ab. Man wird mit einem massiven Verlustgeschäft rausgehen. Mehr als 5 Millionen bekommt man für ihn auf keinen Fall mehr. Aber ja, genug zu Chad Spence. Wie gesagt, ist ein absoluter Transferflop. Habe ich nicht in der Form erwartet. Aber manchmal ist es, wie es ist. Und da hatte Antonio Conte, sag mal, am Ende recht, auch wenn die Art und Weise, warum er sich gegen Chad Spence entschieden hat, nicht der Grund war.
Ja. Ja, man muss natürlich auch sagen, dass das auch vielleicht nicht ganz fair ist. Also vielleicht war Jed Spence auch dann, als er zu Tottenham gekommen ist, noch viel motivierter und diese Probleme sind dann intensiviert worden dadurch, dass er so wirklich eigentlich gar keine richtige Chance bekommen hat. Aber vielleicht liegt das dann auch wieder daran, dass er im Training nicht gut war. Das wissen wir alles nicht. Ich habe gerade jetzt nochmal geschaut, das war damals ja, die Spurs haben ja damals gar nicht mit Forrest verhandelt, sondern mit Borrow, wo er war ja nämlich auch nur verliehen. Das hatte ich gar nicht mehr so genau im Kopf, aber ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. Genau, Vertrag bis 2027. Ich glaube, wenn da sich jetzt nicht schnell was tut und da ein radikaler Wechsel bei Spence eintritt und dann auch vielleicht Ange nochmal sagt, okay, ich schaue es mir nochmal an, weil ich glaube, prinzipiell so rein fußballerisch, von den fußballerischen Anlagen, kann ich mir irgendwie schon, sehe ich schon eine Welt, wo er auch ein inverser Außenverteidiger sein kann. Also ich halte das jetzt nicht für völlig unmöglich. Also ich glaube, dass theoretisch da schon Potenzial ist. Aber wenn
er wird keine Chance bekommen.
Ja.
Also das, ich meine.
Wenn er jetzt, sag ich mal, ist wirklich, ja, wie soll man sagen, im Training überzeugt und.
Der wird nicht im Training dabei sein. Bin ich fest von überzeugt. Postecoglou hat sich im Sommer den Spieler angeguckt und er wird sich jetzt keine faulen Eier ins eigene Team holen. Der wird nicht mit dem ersten Team trainieren. Also davon gehe ich ganz, 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 ganz fest aus. Weil warum sollte er auch, wenn er keinerlei Intention hat, ihn in die Mannschaft zu integrieren. Wie gesagt, das one bad character in the dressing room, sagt er, glaube ich, kann einen massiven Shift haben. Und warum soll er dieses Risiko eingehen? Also ich will Jed Spence nicht in der Nähe haben. Er hat die absolute Klatsche von Daniel Farke bekommen. Und ja, es ist deutlich, deutlich wahrscheinlicher, dass Sergio Reguilón in die Mannschaft integriert wird als Jed Spence.
Ja.
Wollen wir zum ganz, ganz großen Thema kommen. Der Bombe, die gestern aus Deutschland gedroppt wurde. Ich glaube, mein Freund Plettenberg hat, glaube ich, die Info gedroppt, dass Timo Werner vor einem Wechsel zu den Spurs steht und das hat sich dann immer weiter verdichtet. Heute am Sonntag wird er nach London reisen und ja, eine Leihe, höchstwahrscheinlich mit einer Kaufoption von 15 bis 25 Millionen, irgendwas in dem Dreh, vollziehen. Und ja, erstmal ins Blaue reingefragt. Also, was war dein erstes Gefühl, als du davon gelesen hast?
Puh, also mein erstes Gefühl war erstmal natürlich große Überraschung. Ich habe sogar vor ein paar Wochen mal da so halb drüber nachgedacht. Nicht im Sinne, dass ich das will, sondern dass ich das quasi so, es war so ein bisschen so, haha, Werner, der ist ja irgendwie, der geht ja im Januar bestimmt irgendwie. Am Ende holen wir den. Das war so ein bisschen Gedankenspiel, aber eigentlich gar nicht ernst gemeint. Dann dachte ich gestern so, oh Gott, ey, das kann jetzt nicht wahr sein. Also ich war überrascht. Ich glaube, dass meine erste Reaktion und jetzt auch wenn ich länger darüber nachdenke, nicht so ganz so negativ ist wie bei anderen Leuten. Das heißt nicht, dass ich es sonderlich gut finde oder dass ich jetzt ein Riesenfan davon bin. Ich sehe auf einer fußballerischen Ebene, sehe ich Elemente dieses Transfers, die für mich Sinn ergeben, weshalb ich auch da jetzt erstmal versuchen werde, uneingenommen zu sein. Timo Werner hat in Deutschland natürlich jetzt nicht immer einen leichten Stand gehabt, also es war ja anfangs ganz schlimm. Ich habe ja ein paar Jahre, wo er bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen wurde. Ich habe das Gefühl, das hat sich jetzt inzwischen so ein bisschen normalisiert. Er kommt natürlich von RB Leipzig, was nicht zum Sympathieträger macht. Puh, also ich bin, sage ich mal, nicht super begeistert, aber auch jetzt bei weitem nicht so enttäuscht wie andere. Also würde ich mich da irgendwo gut in einer guten Mitte positionieren. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Ich finde es tatsächlich total witzig, weil Timo Werner ist erstmal in Deutschland ein großer Name. Also ich habe auch drüber na in den letzten Wochen und Monaten mal darüber nachgedacht, wo er denn landet, weil er will seit die, sag mal, die letzte Chance auf die EM will er mit will er wahren, und deswegen war klar, er wird den Verein, also wird Leipzig verlassen. Und da haben ja verschiedene Leute auch schon mal drüber spekuliert, auch die Calcio Berlin-Jungs. Und da haben sie den Verein, also ein halbes Jahr Köln vorgeschlagen.
Ach
Und
ja,
ich dachte,
stimmt, das habe ich gesehen.
ich dachte mir so, ja, das ergibt ja durchaus Sinn. So, keine Ahnung, passt zu Konterfußball, da kann er sich rehabilitieren. Ja, wurde nicht Köln, wurde nicht Spurs. mein Schlafrhythmus ist komplett im Arsch. Deswegen, ich steh auf, und das Erste, was ich lese, also auf Twitter, ist von Max: He can't dribble, he can't score. Und ich dachte mir, was zur Hölle, worauf ist das denn bezogen? Und dann versuche ich so, habe ich halt irgendwie versucht rauszufinden, was geht's denn? Weil, hab nicht, es war, weißt du, die ersten paar, ein, zwei Minuten war es nicht ganz durchsichtig, in welche, warum die Spurs-Fanbase jetzt so aufgetan ist, aufgebracht ist. Und dann lese ich dann das mir so: Why? Weil, also ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Timo Werner-Fan. Vor allem halt auf die letzten Jahre bezogen. Ich gucke keine Leipzig-Spiele, ist mir scheißegal. Aber hat dieses Jahr erst 200 Minuten für sie in der Bundesliga gespielt. Seine Chelsea-Zeit war mir auch scheißegal. Aber ich habe, sagen wir mal, in der Vergangenheit ein, zwei Deutschlandspiele geguckt, und meine Güte, hat mich dieser Junge immer wieder frustriert. Und ich war wirklich, mein erster Impuls war komplette Ablehnung. Dachte mir so: Bitte nicht, bitte hör, das kann nicht dein Ernst sein. Also Postecoglou oder wer auch immer sich da jetzt für den Transfer dann am Ende entschieden hat. Und ja, ich habe dann versucht, mich ein bisschen drauf einzulassen, und versucht mal meine, halt irgendwie drüber nachzudenken, okay, was könnte er dem Team denn bringen? Hat's geholfen? Ein bisschen, aber ich bin jetzt auch weiterhin nicht übertrieben überzeugt. Max hat gerade auf Twitter geschrieben, übrigens zum Rate the Signing of Timo Werner out of 10, er schreibt 1 oder 2. Ganz so negativ bin ich dann auch wieder nicht. Ich rede, sagen wir mal, fassen wir einfach mal kurz zusammen, was für positive Aspekte dieser Transfer haben könnte. Also was könnte er denn dem Team bringen? Timo Werner ist einer der schnellsten Spieler, die ich in der Bundesliga je gesehen habe. Unfassbares Tempo. Das heißt, wenn wir ihn mal einwechseln, zu einer, sagen wir mal, 70. Minute oder so, gegen vielleicht müde Beine, man Konter fahren können, dann ist Timo Werner rein allein durch seine Schnelligkeit durchaus eine Waffe, die man im Kader mal haben möchte oder gut tut, sie im Kader zu haben. Er kann allerdings nicht so wahnsinnig gut dribbeln, das muss man dazu sagen. Das heißt, dieser klare Left Winger mit der gut im 1 gegen 1 ist, das ist er nun wirklich nicht. Gleichzeitig kann er diese sagen wir mal, fehlende Dribblingfähigkeit ein bisschen durch Tempo ausgleichen. Er ist jetzt als Mittelstürmer auch nicht die allerbeste Wahl, obwohl man dazu sagen muss, er ist ein guter Pressingstürmer. Das auch aufgrund seiner Schnelligkeit. Eigentlich ist das Allermeiste der positiven Aspekte seine Schnelligkeit. Das ist natürlich prinzipiell was, also gut im Pressing sein, ist was, was Postecoglou gefällt. Möchte sehr, sehr hoch pressen. Und ja, und das vielleicht Positivste oder die zwei positivsten Sachen sind für mich zum einen Postecoglou soll wirklich diesen Transfer wollen. Er hat den abgenickt. Und Timo Werner hat wohl nicht mal 2 Minuten gebraucht, um davon überzeugt zu werden. Also er scheint zumindest mega Bock auf das Projekt zu haben. Das sind zwei Sachen, die, selbst wenn es qualitativ nicht der allerbeste Fit ist, aber wenn der Trainer mega Bock drauf hat und der Spieler mega Bock drauf hat, dann kann man da definitiv zusammenarbeiten. Das sind so für mich die positiven Sachen, die ich aus dem Transfer ziehen kann. Variabel einsetzbar, wie gesagt, Stürmer und links außen, gut im Pressing, sehr schnell. Kommen wir zu den negativeren Sachen. Er ist furchtbar schlecht im Abschluss. Also ich frage mich bis heute, wie er mal 24 Tore in der Bundesliga geschossen hat, oder waren es sogar noch mehr? Ich glaube, es waren 24. 28 sogar. Heilige Scheiße. Weil danach kam nichts mehr. Also der hat tatsächlich in der einen Premier League ist auch deutlich bessere Scorer gesammelt, als ich dachte. 6 Tore, 12 Vorlagen. Ich weiß nicht, ob da herausgeholte Elfmeter da waren, weil die Transfermarkt auch mal als Assist zählt, aber selbst wenn. Aber ist wirklich kein kaltschnäuziger Stürmer oder Offensivspieler, und das ist ja prinzipiell was, worüber wir uns ein bisschen aufregen, über die mangelnde Chancenverwertung. Da ist Timo Werner jetzt nicht die Lösung, sondern eher das das Problem. Aber ja, also am Ende des Tages hängt es für mich wirklich einfach an der Tatsache, ich vertraue Postecoglou komplett. Wenn ich einfach nur drauf gucke, bin ich von dem Transfer jetzt nicht der allergrößte Fan. Aber wenn Postecoglou ihn haben will, dann mach's halt. Also, es ist ja ein Low-Risk-Move. Ist ja nicht so, als müsstest du Geld zahlen, du übernimmst das Gehalt und hast am Ende eine Kaufoption. Es gab in der Vergangenheit, gab es Momente, wo ich Timo Werner unfassbar gerne bei den Spurs gesehen habe. Also ich weiß noch, dass er gesehen hätte. Ich weiß nicht mehr, was es genau war. Ich glaube, es war 2019. Also es müsste nach dem Champions League Finale gewesen sein, wo ich mir tatsächlich gewünscht habe, dass er bei den Spurs unterschreibt. Tatsächlich aus dem Grund, dass er sowohl links außen als auch Mittelstürmer spielen kann. Und weil ich ja damals auch immer gesagt habe, so wer will denn Backup zu Harry Kane sein? Da wird er keine Minuten sehen. Und wenn du halt variabel einsetzbar bist, dann wirst du schon spielen. Und damals kam er aus einer 16 Tore, 9 Vorlagen Season bei Leipzig. Und ich hätte ihn damals tatsächlich gerne bei den Spurs gesehen. Die Zeiten haben sich ein bisschen gewandelt. Er hat in den letzten Jahren nicht wirklich überzeugt. Vergangene Saison zumindest noch mit 9 Toren und 4 Vorlagen. Die Saison davor bei Chelsea nur mit 4 Toren und einer Vorlage. Das war natürlich dann keine gute Spielzeit. Das ist nochmal die letzte richtig gute, war 1920, noch bei Leipzig mit den 28 Toren, 8 Vorlagen. Die ist natürlich wahnsinnig gut. Mhm. Aber auch die erste Premier League-Saison 2020-21 mit 6 Toren und 12 Vorlagen ist natürlich auch nicht so schlecht. Ja, zusammengefasst, finde ich jetzt diesen Transfer isoliert betrachtet gut? Nee. Wie gesagt, es ist kein Risiko dabei. Wenn wir noch einen weiteren Offensivspieler holen würden, fände ich den Transfer sogar sehr gut. Dass wenn man sagt, okay, man holt Timo Werner und noch ein Talent oder so, dann fände ich das mega. Aber ich wäre auch ein bisschen enttäuscht, wenn er jetzt der einzige Offensivspieler bleibt, denn die Probleme, die wir vielleicht in der Offensive haben, die löst er halt überhaupt nicht. Er ist, wie gesagt, nicht dribblingstark und nicht abschlussstark. Das sind für mich halt die zwei Sachen, die uns in der Offensive aktuell gefehlt haben. Und die bringt er beide nicht mit. Allerdings ist ein Timo Werner mit mehr Selbstbewusstsein kann schon eine Waffe sein. Selbst wenn er nur von der Bank kommt. Und wer sich angeguckt hat, wie furchtbar, oder sagen wir, wie, ja, ja doch, doch, man muss fast furchtbar sagen. Oder sag mal, wie schwach unsere Bank gegen im FA-Cup-Spiel gegen Burnley war. Einfach nur Rotationsspieler wären halt einfach nur hilfreich. Ich meine, ich verstehe auch Leute, die sagen, hey, anstatt Timo Werner zu holen, wie wäre es, wenn wir Dan Scarlett ein bisschen aufbauen, von dem Postecoglou ja auch ein großer Fan zu sein scheint. Und ich denke mir so, ja, sehe ich, verstehe ich auch. Aber es war klar, dass wir jemanden für die Offensive holen müssen. Wenn es nur eine Leihe gewesen wäre, wäre mir Schotter tatsächlich weiterhin lieber gewesen, weil er eben eher das Profil abdeckt, das die Spurs suchen mit dribblingstarker Außenbahnspieler. Sonst gäbe es natürlich auch, sagen wir mal, vergleichsweise günstige Flügelspieler. Ich denke, für einen Somerville, den Max bei der Transferfolge mit dabei hatte, musste auch nicht ultra viel ausgeben. Also es wird jetzt nicht in die 50, 60 Millionen hochgehen. Und vielleicht wäre der einfach eine deutlich bessere Wahl gewesen. Aber sag mal, es ist ja zumindest nicht komplett ausgeschlossen, dass die Spurs noch einen weiteren Offensivspieler holen. Das wird jetzt nicht oben auf der Agenda stehen. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir Dragusin abschließen und endlich unseren weiteren Innenverteidiger haben. Ja. Und dann wird man, glaube ich, gucken, was noch möglich ist. Dann wird man schauen, okay, ist Gallagher eine Option? Kriegt man Heuber verkauft? Holt man dann noch einen Mittelfeldspieler? Auch wenn ich jetzt gerade nicht dran glaube, ist, wie gesagt, nicht komplett ausgeschlossen, dass sie noch einen Offensivspieler holen. Ich rede hier gerade gefühlt 15 Minuten als Monolog. Ja. Ich fasse es jetzt einmal kurz zusammen. Ich finde es nicht geil, den Transfer. Ich vertraue Postecoglou aber komplett und bin deswegen halbwegs offen. Ich sehe ein Szenario, wo er den Spurs eine Qualität, für die Spurs eine Qualität mitbringt, die uns weiterhilft. Aber ich bin nicht begeistert. Aber ich lasse mich gerne überzeugen.
Ja, das kann ich auch, glaube ich, so unterschreiben zum Großteil. Ich bin wirklich mal gespannt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn er jetzt in der Rückrunde ein paar Tore macht. Ich werde jetzt aber auch nicht nur an Toren bewerten, sondern einfach mal schauen. Es ist natürlich auch ein bisschen die Frage, wie lange jetzt uns Son fehlt und wie weit er beim Asien Cup kommt. Wenn da Südkorea ins Finale kommt, wird das schon noch eine ganze Weile sein, also noch bis Mitte, Ende Februar und bis er dann auch wieder quasi voll integriert sein wird nach so einem Turnier, das ist dann schon die Frage. Deshalb ist es gut, zumindest jetzt noch mal, was die Zahlen angeht, jetzt noch eine offensive Option zu haben. Das letzte Mal, dass ein deutscher Spieler für die Spurs gespielt hat, war am 28. August 2014 im Europa League Qualifikationsspiel zwischen den Spurs und AEL Limassol.
Ich erinnere mich ganz genau an diesen Tag.
Als Lewis Holtby in der 78. Minute für Sandro eingewechselt wurde. Das waren damals die ersten paar Spiele unter Pochettino. Auch Holtby hat auch in dem ersten Spiel gespielt, als Eric Dier ja den Siegtreffer gemacht hat gegen West Ham in der allerletzten Minute. Da stand Lewis Holtby auch auf dem Feld und wurde dann danach an den HSV verliehen und im kommenden Sommer dann, glaube ich, komplett an den HSV wieder abgegeben, wo er ja auch schon mal gespielt hatte. Genau, das heißt, es ist jetzt fast 10 Jahre her, dass das letzte Mal ein deutscher Spieler bei den Spurs war. Jetzt wieder. Hat wirklich doch, also irgendwie außergewöhnlich lang. Also inzwischen ist es ja doch relativ normal und passiert häufiger, dass auch deutsche Spieler aus der Bundesliga in die Premier League wechseln. Ich hatte das Gefühl, früher war das irgendwie weniger. Inzwischen haben wir jetzt doch viele deutsche Spieler in England. Oh, was heißt viele, aber schon einige. Und genau, jetzt auch wieder bei den Spurs.
Ja, also ich meine, ich freue mich prinzipiell darüber, dass es einen Deutschen bei den Spurs gibt. Das wird den Das hat Samu, unser alter Kollege, schöne Grüße hier, auch geschrieben, egal was man davon hält, das wird zumindest die Aufmerksamkeit auf die Spurs erhöhen. Und das stimmt, also in Deutschland. Ja. Denn ich wiederhole, Timo Werner ist ein großer Name, meistens belächelt, aber ändert nichts daran, dass es ein großer Name ist. Mhm. Und ja, vielleicht ist das Positivste, was du aus dem Transfer dann am Ende mitnehmen kannst, dass die Spurs ein bisschen mehr endlich mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, vor allem jetzt mit gutem Fußball. Also sie haben es halt verdient, dass in Deutschland mehr auf sie geschaut wird. Und vielleicht ist der Timo Werner Transfer so ein kleines Puzzlestück, was dazu führt, dass wir am Ende ein bisschen mehr wahrgenommen werden. Und das ist, glaube ich, das, was wir alle uns wünschen. Ja, wir schauen einfach mal. Ich meine, es bringt jetzt auch nichts, sich im Vorhinein komplett gegen diesen Transfer zu stellen und zu sagen, das ist ja komplett scheiße. Wenn der Trainer ihn haben will, dann soll er ihn haben. Er wird supported wie quasi jeder andere Spurs-Spieler auch. Auch wenn ich, wie gesagt, nicht der allergrößte Fan dieses Transfers bin und ich andere Spieler für besser gehalten hätte. Aber wenn wir jetzt sagen, wenn die Transferphase am Ende des Tages ist, Dragoschin, Gallagher und Werner, dann sage ich, let's go. Das ist doch ein sehr, sehr gutes Wintertransferfenster. Hm.
Ja, Stichwort Gallagher. Glaubst du, dass er noch kommt?
Nö. Aber ich habe da nie dran geglaubt. Ich verstehe halt nicht, warum Chelsea ihn abgeben sollte, und vor allem noch viel weniger verstehe ich, warum Gallagher gehen sollte als jemand, der aus der Chelsea-Jugend kommt und jetzt Co-Captain bei ihnen ist. Aber ja.
Naja, also ich glaube auch, dass Gallagher jetzt nicht unbedingt wechseln will, aber ich glaube, dass Chelsea so in ein, zwei Wochen werden sie merken, oh, wir brauchen doch noch ein bisschen Geld. Zum einen, weil sie vielleicht noch jemanden holen wollen, zum anderen, weil es auch langsam, glaube ich, bei ihnen mit dem Financial Fair Play eng wird. Da müsste ich mich nochmal einlesen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie dann zum Ende des Fensters nochmal so ein bisschen Sorge bekommen. Und dann, dass da nochmal Bewegung reinkommt, das habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, jetzt in der letzten Folge, dass ich glaube, dass das so ein klassischer Deadline-Day-Transfer wird. Das Problem ist nur, also ich, in meinem Kopf ist das Szenario folgendes, dass wahrscheinlich Bayern nochmal bei Palinha anklopft, Fulham dann wiederum nochmal bei Højbjerg anklopft, wie sie es ja schon im Sommer gemacht haben. Ich kann verstehen, dass Højbjerg dann sagt, will ich nicht, hat er, glaube ich, auch schon im Sommer gesagt, weil Fulham ein bisschen zu, also das ist ein Regal zu tief für ihn. Aber das wäre so ein bisschen der Dominostein, der das Ganze ins Rollen bringt. Mhm. Wenn dann wirklich konkretes Interesse an Højbjerg besteht und auch ein Verein bereit ist, für ihn auch eine ordentliche Summe zu bezahlen. Wenn ich auch jetzt, Højbjerg hat auch jetzt im FA Cup Spiel stand wieder nicht in der Startelf. Ich verstehe es nicht ganz warum, weil ich jetzt nicht finde, dass Skip so viel besser spielt als Højbjerg, aber Skip ist offensichtlich vor Pierre-Emile Højbjerg so in der Gunst von Postecoglou, und insofern denke ich schon, also wenn es sich eine Möglichkeit ergibt, ihn abzugeben in diesem Januar, sollte man das tun und dann das Geld reinvestieren in einen Gallagher, weil der Vertrag von Højbjerg geht auch nicht mehr ewig und sein Marktwert steigert sich aktuell auch nicht.
Ja, also ich meine, Juve ist interessiert, die haben aber kein Geld. Das heißt, für die wollen, glaube ich, eine Leihe mit Kaufoption, was für die Spurs keine Option ist. Leihe mit Kaufpflicht wäre was sie machen würden. Am besten wäre natürlich Cash upfront. Das könnte halt wahrscheinlich nur oder würde wahrscheinlich nur ein Premier League Verein machen. Fulham ist aber, das verstehe ich wie gesagt auch, einfach so ein bisschen unter der Qualität, die Højbjerg einfach mitbringt. Der ist jetzt auch nicht mehr der allerjüngste. Es ist jetzt nicht so, als wäre er 22, wo er sagen kann, ja, da mache ich halt den Zwischenschritt Fulham, sondern wenn er jetzt zu Fulham geht, dann wird er da halt wahrscheinlich auch ein, zwei Jahre verbringen und es geht so in Richtung eigentlich letzter großer Vertrag oder letzter großer Wechsel bei ihm. Deswegen kann ich verstehen, dass hier eine Mannschaft wie Juventus Turin natürlich deutlich interessanter ist. Und
genau. Es gab ja auch dann die Gerüchte, dass die Bayern statt Palinha dann direkt auch an Heubier interessiert sein könnten, der auch schon mal für den FC Bayern gespielt hat.
Ja, das halte ich für eine ganz doofe Idee. Sie suchen nach einem pressingstarken defensiven Mittelfeldspieler und Heubier ist ganz viel, aber nicht pressingstark, also halt, nee, nicht pressingstark, sondern pressingresistenten der tiefen Sechser, und das ist Heubier halt überhaupt nicht. Ganz simpel. Der hat seine Qualitäten, aber ganz bestimmt nicht als tiefer Sechser im Aufbauspiel. Ja. Daher, mal gucken, was da passiert. Ich würde mir wünschen, dass es da noch einen sowohl einen Wechsel von Heubier als auch von Gallagher gibt. Ich glaube aber nicht dran, aber ich, auch da lasse ich mich gerne eines Besseren belehren. Sonst, wie gesagt, Dragoschin ist kurz vor Vollzug. Neapel steht auch mit ihm in Verhandlungen, beziehungsweise mit Genua, aber Dragoschin soll wohl die Spurs klar präferieren und es soll wohl in den nächsten, sagen wir mal, 48 Stunden oder so einen deutlich einiges an Bewegung reinkommen, was auch wichtig ist, weil wir alle hoffen, dass er gegen United in der Startelf steht. Und das wird er halt nur tun, wenn er zumindest ein paar Trainingseinheiten mit Postecoglou hatte und sich ein bisschen mit Van der Ven abklären konnte. Ja, sonst es könnte es tatsächlich sein, dass gegen United sowohl Werner als auch Dragoschin starten. Das halte ich sogar für durchaus realistisch. Dass Kulusevski dann wieder auf die 10 wandert, vielleicht Lo Celso auf die 8, dann Werner links. Ich bin mal gespannt. Also hast du, nehmen wir mal an, Timo Werner und Dragoschin werden vollzogen und spielen beide gegen United. Ob sie jetzt starten, ist mal egal, aber es stehen beide auf jeden Fall im Kader. Hast du ein gutes Gefühl für das Spiel oder was glaubst du?
Naja,
was wäre denn so dein Tipp?
Im Old Trafford ist es immer irgendwie ein bisschen so eine Wundertüte, auch United natürlich. Eigentlich in ihrer bisherigen Saisonform sollte man da gewinnen, ganz einfach. Also Spurs sollten eigentlich favorisiert sein, nichtsdestotrotz aussetzt, ist es immer schwierig. Ich habe schon ein ganz gutes Gefühl für das Spiel, einfach weil ich jetzt gerade auch noch so ein bisschen mich informiere, immer wieder zu Manchester United, so ein bisschen lese, was es da so bei verschiedenen Publikationen, die ich jetzt namentlich nicht nennen werde, um das mal ausnahmsweise nicht zu tun, was da so geschrieben wird. Und dieser Club befindet sich, glaube ich, in extrem großem Chaos. Jetzt haben sie ist Radcliffe ja eingestiegen, der wohl einen sehr guten, konstruktiven Start hingelegt hat. Allerdings, ich sehe da gerade sportlich, zumindest in dieser Saison, noch viele, viele Probleme. Und da ist dann so ein schwertes 3-2 gegen Aston Villa, wo Højlund dann endlich trifft, ist dann vielleicht so ein Feel-Good-Moment, aber die Probleme sind da viel, 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 viel tiefer. Und gerade wenn jetzt ein Mickey van de Ven wieder da ist, ich meine, klar, Son fehlt, Afrika-Cup, Asien-Cup, haben wir alles besprochen. Aber auch ein Bentancur ist jetzt wieder nahezu kommt immer mehr zu alter Stärke zurück. Mickey van de Ven wird wieder spielen, vielleicht sogar neben Dragoschin. Insofern habe ich ein gutes Gefühl und will nicht sagen, dass wir gewinnen, aber wir sollten auf jeden Fall gewinnen.
Eben, sehr gutes Gefühl, keine Ahnung. United wird mehr Räume zulassen als andere Mannschaften. Sie sind nicht wahnsinnig gut zurzeit. Also die haben tiefe spielerische Probleme. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir hundertprozentig gewinnen, aber ich habe tatsächlich schon ein sehr gutes Gefühl, trotz der vielen Ausfälle, die wir weiterhin haben. Ich würde jetzt mal tippen, ich würde gerade so 2-1 Auswärtssieg sagen. Keine Ahnung.
Ich sag mal 1-1, einfach weil ich vorsichtig sein will, aber ich hoffe auch, dass wir gewinnen.
Ja. Gibt es noch was zu sagen? Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, oder?
Ich denke auch.
Wir haben alle Themen abgehakt. Ja, ich hoffe, wenn wir das nächste Mal aufnehmen, sind schon eben, ist der Dragoschienenwechsel dann auch wirklich fix. Das wäre nämlich sehr tragisch, wenn nicht. Wie gesagt, abonniert uns gerne bei YouTube. Wie gesagt, das Video ist in den Shownotes verlinkt. Und wir hören uns dann auf jeden Fall nach dem United-Spiel wieder. Habt eine schöne Zeit und bis dahin, kommen wir Spaß.